Fiktiv. Love is on air. Das Magazin rund um Sex, Liebe und Aufklärung.
Hier auf CT das Radio. Und damit guten Abend zusammen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Remle Hahn und ich freue mich auf die kommende Stunde mit euch. Juni, das bedeutet selbstverständlich eins: Konfetti, Glitzer, CSD und vor allem Aufmerksamkeit für die queere Community in diesem Pride Month. Passend dazu haben wir einiges für euch dabei. Unter anderem schaut sich Charlotte mal die Bezeichnung LGBTQIA+ mal genauer an und wir haben auf dem Campus herumgefragt, was eure liebsten queeren, fiktiven Charaktere sind. Aber auch eine Rezension über ein Sachbuch zum Thema Judentum haben wir dabei. Und natürlich wie immer den ein oder anderen spicy Song. Also packt die physischen oder auch nur gedanklichen Pride-Flags aus und startet mit uns in den einstündigen CT-CSD. Den einzigen CSD, den man nur hören kann. Den Anfang machen Queen und sie wollen gern alles.
Just an alley creeper, light on his feet. A young fighter screaming, with no time for doubt. With the pain and anger, can't see a way out. It ain't my time.
ihr, davon gehe ich mal stark aus, wisst ja auf jeden Fall, wofür LGBTQ+ steht. Das haben wir auch in der Sendung hier und da schon mal genau geklärt. Aber eine Frage, die ihr euch vielleicht genau wie wir noch nie gestellt habt, warum hat dieses Akronym eigentlich genau diese Reihenfolge? Die klingt natürlich sehr stimmig, aber wir kennen sie ja auch nicht anders. Hinter der Reihenfolge der Buchstaben steckt eine spannende Geschichte, die erzählt uns jetzt Fiktivreporterin Charlotte.
Sex History.
Heute nehmen wir Sex History so richtig wörtlich und machen eine Geschichtsstunde passend zum Pride Month. Der Anfang der modernen Geschichte der queeren Bewegung ist unweigerlich der Aufstand im Stonewall Inn in der Nacht vom 27. auf den 28. Juni 1969. In dieser Nacht fand erneut eine Razzia in dem Club in New York City statt. Eigentlich passiert das oft, doch in dieser Nacht reicht es den Besuchenden des Clubs. Es kommt zu einem Protest, der die Bewegung bis heute prägt. Stattfand das Ganze in der berühmten Christopher Street. Falls ihr das noch nicht wusstet, deswegen sagen wir heute Christopher Street Day oder CSD. CSD ist ein sogenanntes Akronym, genauso wie LGBTQIA+. Ursprünglich war die Abfolge mal GLBT, also stand das G für Gay vorne. Um zu verstehen, warum das geändert wurde, springen wir aus den späten 60er Jahren in die 80er und 90er Jahre. Die AIDS-Epidemie verbreitet sich. Die Diskriminierung von schwulen Männern, trans- und nicht-binären Personen ist hoch, denn sie sind besonders oft von der Krankheit betroffen. Vor allem Unwissen treibt die Personengruppen aus der Mitte der Gesellschaft. Doch hier stehen besonders lesbische Personen den Erkrankten und Hinterbliebenen zur Seite. Viele engagieren sich als KrankenpflegerInnen, BlutspenderInnen oder durch andere Formen von Carework. Diese lebensnotwendigen Dienste wurden den Erkrankten damals mitunter verweigert. Was unweigerlich eine der dunkelsten Phasen in der Geschichte der Community war, sorgte dafür, dass besonders lesbische Personen treibende Rollen im Aktivismus übernahmen. In den späten 1990er Jahren kamen dann endlich die ersten Behandlungsmethoden hervor. Die Community sah kollektiv die wichtige Arbeit der lesbischen Personen an und entschied sich, sie damit zu würdigen, das L an die erste Stelle des Akronyms zu stellen. Diese Geschichte klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Man muss ergänzen, dass es sich lediglich um einen Mythos handelt. Perfekt dokumentiert ist sie nämlich nicht. Die Wahrheit liegt wohl irgendwo dazwischen. Aber man kann sagen, dass die Community vor der AIDS-Krise definitiv viel weniger kollektiv organisiert war und auch der Fokus der Stonewall-Proteste lag vor allem auf weißen Cis-Männern. Julia Bohmsdorf ist die Fachperson für Öffentlichkeitsarbeit bei Litrans aus München und findet es grundsätzlich gut, dass das L vorne steht. Heute müsse man aber individueller auf die Buchstaben und die Person dahinter schauen. Julia Bohmsdorf betont, alle haben verschiedene Bedürfnisse. In den letzten Jahren haben wir erlebt, wie stark die Diskriminierung von Transpersonen zugenommen hat. Dieser Teil der Community unterliegt einem besonderen Schutz, für den der Rest der Community einstehen sollte. An die Reihenfolge der Buchstaben haben wir uns mittlerweile gewöhnt. Auch wenn die Geschichte dahinter vielleicht ein Mythos ist. Meine Meinung ist, dass wir besonders den Kampf für die anderen Gruppen und Personen in der Community, die einer noch höheren Diskriminierung ausgesetzt sind, aus dieser Geschichte als Vorbild nehmen sollten. Lasst uns aus der Vergangenheit lernen, aber niemals dahin zurückgehen, wo die Community noch nicht so zusammenstand und niemals an den Rechten rütteln, die erkämpft wurden. In diesem Sinne, Happy Pride!
Da schließe ich mich an. Ein einheitlicher Name, der kann ja auch immer wieder angepasst werden und hilft einfach beim Verständnis. Frei von Kritik ist die Bezeichnung aber auch nicht. Es heißt, dass sie es nicht schafft, wirklich alle Personen abzubilden. Und darunter fallen auch Begriffe, die mit Stigmatisierung in der Geschichte zu tun hatten. Da gibt es also noch keine Einigkeit. Ein bisschen sicherer können wir absolute Hits der queeren Community benennen. Und davon spielen wir jetzt einen für euch. What are you looking at?
Thank you.
Im Judentum sind von Freitagabend bis Samstagabend bestimmte Arten von Arbeiten verboten. Der Schabbat gilt als einer der wichtigsten Feiertage. So wichtig, dass er wirklich jede Woche stattfindet. Und manche Orthodoxe lehnen den Schabbat so streng aus, dass sie über diesen Zeitraum nicht einmal den Lichtschalter betätigen. Klingt anstrengend, ist aber auch eine schöne Zeit in der Woche, schreibt Tanja Raab in ihrem Buch Shalom zusammen. Und außerdem ist Religion ja auch immer irgendwo Auslegungssache. CT-Reporterin Vivian Bandig hat das Buch gelesen.
Die Story.
Der Schabbat beginnt, wenn die Schabbatkerzen brennen. Und ab dann soll nicht mehr gearbeitet werden. Als die Tora entstand, war das relativ eindeutig definiert. Mittlerweile sind nicht alle Tätigkeiten 1:1 in die aktuelle Zeit übertragbar, wie zum Beispiel Feuerlöschen. In der Antike war das Gebot dazu da, vor körperlicher Ermüdung zu schützen. Heutzutage, findet Tanja Raab, ist der Schabbat nicht nur eine Gelegenheit, um zur Ruhe zu kommen. Er macht auch auf etwas ganz Besonderes aufmerksam.
Die Care-Arbeit, die sonst oft unsichtbar bleibt, wird durch den Schabbat sichtbar gemacht. Ihn einzuhalten ist für mich deshalb ein feministischer Akt. Der Schabbat würdigt Care-Arbeit als Arbeit, indem er sie verbietet. Indem er betont, man solle an diesem Tag nicht sortieren, aufräumen, kochen, backen oder waschen, also Arbeiten nachgehen, die wir oft nebenbei machen.
Rituale wie dieses sind deshalb so wichtig, weil sie die Gläubigen regelmäßig an die Existenz von Gott erinnern. Für Tanjas Familie bedeutet Schabbat, freitags einen gemeinsamen Pizzaabend zu veranstalten. Für andere Jüdinnen und Juden gehört das Backen eines Hefezopfes dazu einer Challah. Sie berichtet auch von orthodoxen Jüdinnen, die vor dem Schabbat einzelne Klopapierblätter abreißen, weil das Reißen zu den verbotenen Tätigkeiten gehört. Wie in jeder anderen Religion auch, gibt es Feiertage, die im Judentum gefeiert werden und Rituale, die dazugehören. Doch wie genau man diese gestaltet und die Regeln der Tora auslegt, ist eben eins: Auslegungssache. Tanja Raab bricht mit Klischees über jüdisches Leben. Nicht nur damit, dass sie eine Regenbogenkippa trägt oder ganz klar sagt, dass für sie Feminismus und Judentum zusammengehören. Die ersten Kapitel widmet sie jüdischer Gemeinschaft in Deutschland. Dabei geht es ihr nicht darum, einfach eine Liste jüdischer Feste abzuklappern. Stattdessen füllt sie diese mit Geschichten, wie sie ihrer Tochter eine rituelle Handreinigung beigebracht hat zum Beispiel. Dabei klärt sie auch mit Missverständnissen auf. Zum Beispiel, dass Chanukka eben nicht das jüdische Weihnachten ist. Beide Feste haben einfach nichts miteinander zu tun. Durch persönliche Anekdoten und fundiertes Wissen macht sie klar, jüdisches Leben und jüdischer Glaube können sehr unterschiedlich gelebt werden. Das hat die Autorin in ihrem Leben selbst gespürt. Groß geworden ist sie in einer konservativen Gemeinde in Frankfurt-Oder. Dorthin ist sie mit 3 Jahren gekommen, davor hat sie in der Ukraine gelebt. Heute stammt ein Großteil der jüdischen Community in Deutschland aus der ehemaligen Sowjetunion. Das ist auch der Grund, warum ihre Eltern ihr keine religiösen Praktiken beibringen konnten. Die waren in der Sowjetunion verboten. Deshalb hat sich Tanja selbst beigebracht, ihren Glauben zu leben und nimmt uns dabei ein Stück mit.
Was ist ein Glaube, der nicht gelebt wird? Irgendwann habe ich verstanden, dass es beim Glauben nicht darum geht, es richtig zu machen. Beten sollte kein Zwang und keine Last sein. Es sollte von Herzen kommen und man sollte sich wohlfühlen. Beten erfordert keine Show, es sei denn, man möchte das. Beten ist etwas zwischen einem selbst und Gott.
In Shalom zusammen beschreibt sie ihren Weg zu einer stolzen Jüdin. Dabei war und ist sie immer mit Antisemitismus konfrontiert. Und auch die Konfrontation mit Klischees und Stereotypen ist für sie Alltag, zum Beispiel bei ersten Dates. Wenn nicht mehr Tanja im Vordergrund steht, sondern sie auf einmal zum Erklärbär für das Judentum wird. Aber auch Gewaltandrohungen aus rechten Chats oder Anfeindung auf der Straße sind ihr schon begegnet. Im letzten Kapitel erklärt sie verschiedene Formen von Antisemitismus. Dabei geht sie auf die historischen Hintergründe von antisemitischen Erzählungen ein. Ihr ist dennoch besonders wichtig, dass Antisemitismus eben kein Problem der Vergangenheit ist. Gerade in den letzten Jahren sind antisemitische Straftaten wieder stark angestiegen. 2023 wurden über 5000 solcher Straftaten polizeilich registriert. Damit hatte sich die Anzahl im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt. Und genau das ist einer der Gründe, wieso sie die deutsche Erinnerungskultur kritisiert. Wenn Gedenkveranstaltungen anstehen, sind jüdische Menschen sehr gefragt, über ihre traurige Familiengeschichte zu sprechen. Ansonsten ist die Forderung nach einem Schlussstrich unter die Zeit des Nationalsozialismus relativ populär. Bei einer Umfrage der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft der Universität Bielefeld im Oktober letzten Jahres stimmten dieser Forderung 38% der Befragten zu. Und das, obwohl es für jüdische Menschen in Deutschland immer noch schwierig und gefährlich ist, gefährlich ist, ihre Identität auszuleben. Dabei macht sie konkrete Vorschläge, wie wir in Deutschland Erinnerungskultur anders gestalten sollten, zum Beispiel im Schulunterricht.
Ich finde es sehr bezeichnend, wenn dort über Widerstand in der NS-Zeit gesprochen wird, aber dann niemals oder selten auch der jüdische Widerstand erwähnt wird. Das Narrativ der jüdischen Menschen als die ultimativen Opfer, die nicht einmal versuchten, sich gegen die Diskriminierung, Verfolgung und Ermordung zur Wehr zu setzen, ist falsch. Sie waren allesamt KämpferInnen und das über den Holocaust hinaus.
Tanja Raab geht in Shalom zusammen scharfsinnig und sensibel zugleich auf Debatten ein. Dabei liefert sie nicht nur private Einblicke in ihr Leben als Jüdin, Influencerin, Mutter, Gymmaus und Lehramtsstudentin. Sie ruft auch dazu auf, sich gegen Antisemitismus stark zu machen und Erinnerungspolitik neu zu denken.
Ihr findet Tanja Raab übrigens auch mit passendem Content auf Instagram unter eujewishmama. Da dürft ihr euch bei Fragen bestimmt auch mal melden und Shalom sagen.
Mein Opa war sehr schlau. Opa wusste vieles ganz genau. Opa hatte immer die besten Tipps für mich.
Manche Menschen, ne, die nicht treu sind. Ich bin treu. Ich halte zu meinem Verein. Liebe mein Verein, ich verkaufe meine Playstation. Was für eine Playstation verkaufe, um ein Ticket zu holen. Verstehst du? Ich bin treu.
Ob bei Diskriminierungserfahrungen oder zur Beratung rund um Vereinbarkeit von Studium, Beruf und Familie. Die Gleichstellung an der Ruhr-Uni ist sowohl zentral als auch dezentral organisiert. Und was kann ich mir jetzt genau unter dezentraler Arbeit vorstellen? CT-Reporterin Lea Groher hat nachgeforscht.
Dezentrale Gleichstellung bedeutet, dass jede Fakultät ihr eigenes Team von Gleichstellungs- und Diversitätsbeauftragten hat, die direkt vor Ort beraten und helfen. Mit verschiedenen Projekten und Workshops versuchen die Kommission, Repräsentation auf dem Campus zu gewährleisten. So auch in der Fakultät der Sozialwissenschaften, wie Melina Lindberg, studentische Gleichstellungsbeauftragte, erklärt.
Ja, was machen wir zentral? Wir sind in erster Linie AnsprechpartnerInnen, wenn es Vorfälle von sexueller Diskriminierung gibt. Genau, wir sind aber auch einfach da für Fragen, beispielsweise auch Fragen zur Namensänderung, aber auch bei Anregungen. Also wenn jetzt irgendjemand kommt und sagt, ey, ich habe voll die gute Idee, ich würde gerne eine Veranstaltung da und da zu planen, dann sind wir auch da.
Dabei ist gerade die Nähe zu den Studierenden auf dem Campus wichtig. Hierzu ergänzt die dezentrale Gleichstellung die zentrale Gleichstellung und sorgt dafür, dass die Wege zwischen den zwei Institutionen kurz sind. Zusammenarbeit gibt es dabei gerade bei größeren Projekten oder schwereren Beratungsfällen. Insgesamt sorgt die dezentrale Gleichstellung also dafür, dass die Gleichstellung insgesamt breiter aufgestellt und weiter gefächert ist. Dadurch soll die Beratung besser auf individuelle Probleme reagieren können. Wie das bei der juristischen Fakultät aussieht, erklärt einmal Rachele Esposito, studentische Gleichstellungsbeauftragte der juristischen Fakultät.
auch um ein bisschen fachspezifischer zu sein, weil besonders an der juristischen Fakultät, das ist ja auch auf Staatsexamen das Studium. Und in diesem Lebensabschnitt bei Menschen passiert so viel. Und ich glaube dann, wenn man noch an der juristischen Fakultät jemanden hat, der das auch vom Studium her kennt, ist die Beratung dann nochmal vielleicht ein bisschen besser. Wiederum aber braucht man dann nochmal eine zentrale Gleichstellung, die einfach auch einen besseren Zugriff auf allgemeine universitäre Strukturen hat.
Und für die Zukunft? Beide Fakultäten wünschen sich dabei eins, dass die Gleichstellungsarbeit hier an der RUB sichtbar bleibt und sich die Angebote für Studierende und Beschäftigte nur noch ausbauen. Dazu gehört es, auf Probleme frühzeitig aufmerksam zu machen und auf Augenhöhe zu beraten. Anschließend erklärt Raquel Esposito noch einmal, was sie sich für die Zukunft der Gleichstellungsarbeit hier an der RUB wünscht.
Erstmal Sichtbarkeit, ganz besonders so Gleichstellung, Diversitätsthemen werden leider oft noch zu sehr wenig beachtet, beziehungsweise, ja, ich würde schon sagen, nicht so ernst genommen und oft auch vorurteilbehaftet. Also, dass man da halt einfach, sage ich mal, ein bisschen sensibler damit umgeht, aber es auch ernst nimmt, das wäre ziemlich wichtig.
Mehr Sichtbarkeit und besseren Umgang mit Gleichstellungs- und Diversitätsthemen. Dies versucht die dezentrale Gleichstellung auf Fakultätsebene zu gewährleisten.
Mehr Infos zur Arbeit der dezentralen Gleichstellung findet ihr auf den Webseiten eurer jeweiligen Fakultäten oder direkt bei der zentralen Gleichstellung selbst. Die leiten euch dann gerne weiter. Egal ob im Studium oder im Beruf, meist ist der Weg zur Beratung kürzer als ihr denkt.
Since I realized there is a difference between body and mind, I've been at my lowest for the longest time, knowing my existence is not one of a kind, but I've had my deepest cry for now. Solace in the strangest of things, getting my hands dirty while I beat out the kinks. I've been chasing everything that makes me feel cold, practicing self-love is something I don't really know. So I suppose I cannot my deepest cry for now, my heart's out, my guard's down. Yeah, I've had my deepest cry for now, my heart's out, my guard's down. Been in the deep end since I realized there is a difference between body and mind. If I could make it go quiet and shine, get some rest for my weary eyes. Tonight I'm giving my all for a remedy, grant myself serenity. But if I don't leave it all behind, but I've had my deepest cry for now, my heart's out, my guard's down.
Die halbe Sendung ist rum. Hier sind die Neuigkeiten aus der Sexwelt.
Und da unsere Nachrichtensprecherin heute leider ausfällt, möchte ich mit euch über eine Neuigkeit sprechen, die die letzten Tage durch die Medien gegangen ist. Wie unter anderem das ZDF berichtet, hat Bundestagspräsidentin Julia Klöckner untersagt, dass die queere Gruppe der Bundestagsverwaltung an der Veranstaltung teilnimmt. Am CSD. Nachdem sich viele darüber beschwert haben, hat sie ihre Entscheidung jetzt erneut verteidigt und einer ihrer Sprecher sagt, Grund dafür sei die notwendige politische Neutralität der Verwaltung. Gleiches gelte etwa auch für Demonstrationen zum Klimaschutz oder zur Lage im Nahen Osten, die aktuell regelmäßig in Berlin stattfinden. Die Bundestagsverwaltung sehe aber auch einen diskriminierungsfreien und vielfältigen Personalgewinn als wichtig an, lässt Klöckner ausrichten. Aus diesem Grund sei sie gerade erst auf der laut Veranstalter größten LGBTIQ+-Jobmesse Europas mit einem Stand vertreten gewesen. Soweit also der Sprecher. Julia Klöckner hat übrigens auch betont, dass alle Angestellten selbstverständlich am CSD als Privatpersonen teilnehmen können, egal ob allein oder in Gruppen, nur eben nicht unter dem Banner der Bundestagsverwaltung. Das Verbot ist also auf den zweiten Blick etwas weniger groß als gedacht, aber trotzdem finden viele die Argumentation nicht als ausreichend. Denn andere Gruppen der Regierung gehen auch als solche dorthin. Das Bundesfamilienministerium zum Beispiel will, wie in den letzten Jahren, bei der Parade mitlaufen. Das hat Bildungsministerin Karin Prien schon angekündigt. Sie sagte, dies sei ein wichtiges Zeichen für die Anerkennung und den Respekt vor der Vielfalt in unserer Gesellschaft. Aber auch hier muss man sich nochmal klar machen, Bundesregierung und Bundestagsverwaltung ist nicht ein und dasselbe. Ob Julia Klöckner das Verbot noch zurückzieht, ist also fraglich. Der CSD in Berlin findet in einem Monat statt, am 26. Juli. Und Klöckner will auch an diesem Tag anders als in den letzten Jahren die Pride Flag nicht hissen lassen. Auch dagegen haben viele protestiert. Klöckner sagt, es reiche aus, dass sie diese bereits am 17. Mai habe hissen lassen, dem Internationalen Tag gegen Homophobie. Eine WeAct-Petition fordert das Hissen der Pride Flag sowie die Erlaubnis zur Teilnahme am CSD für alle queeren Verbände. Bis heute hat sie 200.000 Unterschriften erreicht. Was sagt ihr zu der Debatte um die Pride Flag auf dem Reichstag? Erzählt es uns auf Insta unter fiktiv-radio. Oder per Mail an studio@ctdasradio.de.
Maybe you're sober, maybe it's not, but hope is a thing that you find when you're sober. And your clothes are still in my drawers, like you're haunting my home. I'd be amazed if you walked through those doors, like, hey, how's it going? But you haven't come over. Maybe I'm dumb, but you can't choose your love like a phone number. And I'm still trying to draw out the lines through my friends and my lovers. It ain't clear how we feel when we spend all the time with each other. Is it how it's gonna be?
Mit Isabel's Moment hier bei Fiktiv. Es ist 20.33 Uhr. Schön, dass ihr da seid. Queere Charaktere sind auch immer öfter Thema in Filmen und Serien. Mittlerweile sogar richtig selbstverständlich. Schön ist das. Ich wette, ihr könnt alle mindestens eine Figur nennen. Dumbledore und Grindelwald zum Beispiel. Oder ein bisschen moderner, mindestens die Hälfte aller Figuren aus Sex Education. Und was guckt ihr so? Unsere Fiktivreporterin Greta Hettesheimer hat euch auf dem Campus gefragt, was eure Lieblingsqueere Serien oder Filme sind.
Also meine lieblingsqueere Serie ist Heartstopper.
Ganz, ganz basic, einfach Heartstopper.
Also meine lieblingsqueere Serie ist Legends of Tomorrow.
Also meine lieblingsqueere Serie ist Arcane, Modern Family.
Ja, also meine lieblingsqueere Serie ist Brooklyn Nine-Nine.
Die sind alle schon mal auf meiner To-Do- und To-Watch-List notiert. Die wird auch nie kleiner, oje, oje. Wir waren aber nicht nur an den queeren Serien und Filmen generell interessiert, sondern wollten eben auch wissen, welche Charaktere mögt ihr so am meisten?
Meine lieblingsqueeren Charaktere sind Alex Claremont-Des aus Red, Red and Royal Blue und Kelly aus Grey's Anatomy.
Cameron Mitchell aus Modern Family.
Meine lieblingsqueeren Charaktere aus Heartstopper sind Tara und Nick.
Und aus der Serie Legends of Tomorrow sind meine Lieblingscharaktere Sarah Lance, Ava Shaw und dann noch John Constantine, die alle offen queer und auch in queeren Beziehungen sind.
Brooklyn Nine-Nine und mein Lieblingscharakter daraus ist der Police Chief Raymond Holt.
Genug Anregungen, mal mindestens bis zur nächsten CSD-Saison, würde ich behaupten. Jetzt kommt nur noch die eine Herausforderung. Mit welcher Serie fange ich denn jetzt an? Ah, Entscheidung!
Ich will nichts außer dem Bass. Ich hab lang nicht noch gedacht, hab nicht vor, das hier zu ändern. Nur weil du nicht magst, was ich mach, ist mein Outfit dir zu knapp. Yeah. Ein bisschen Haut und du wirst blass. Ja, ich glaub, ich seh Gespenster. Geh im Club um Mitternacht. Ich bin ständig unanständig. Dabei fühle ich mich lebendig. Du hast dafür kein Verständnis. Du willst das mit uns beenden. Bin zu viel für dich, selbst wenn ich mich versuche zu verbiegen. Ohne dich geht es mir blenden. Das ist nicht mal übertrieben. Mehr. Ja, guck ich Feuer, auch wenn alles zerbricht. Ja, yeah, ja, yeah, ich schrei in die Nacht. Wenn das Liebe ist, dann will ich sie nicht. Und ohne Tränen zu vergießen, seh ich wie. Ich hab das gut analysiert. Ich glaub, es liegt nicht mal an dir. Ich kann nicht anders, ich muss frei sein. Du kannst es nicht mehr akzeptieren. Am Anfang war das noch okay für dich. Du standest mit mir hier im Neonlicht. Komm, schick mir endlich mein Wein ein. Ich trink den draußen vor der Tür. Wenn das Liebe ist, dann will ich sie nicht. Und ohne Tränen zu vergießen, seh ich viel zu gut aus, viel zu gut auf. Tanz allein und schrei es raus in die Nacht. Wenn das Liebe ist, dann will ich sie nicht. Ja, wenn das ein auf Liebe ist, dann will ich sie nicht. Hey, 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 hey.
Ich habe euch Spicy Songs versprochen am Anfang dieser Sendung. Ihr bekommt Spicy Songs. Es wird intim, aber auch kunstvoll im heutigen Sexsong Cinema von Harry Styles. Das lyrische Ich gibt tiefe Einblicke in seine Intimität und sein Sexleben. Was beim ersten Hören vielleicht wie ein Liebeslied klingt, entpuppt sich als sinnlicher Blick in ein sehr persönliches Kopfkino, interpretiert Greta Hettesheimer.
Sexsong.
Sexuelle Anziehung, heiße Blicke und emotionale Unsicherheit. All das beschreibt der britische Musiker Harry Styles in seinem Song Cinema. Der Song wurde 2022 auf seinem dritten Album namens Harry's House veröffentlicht und handelt von einer intensiven körperlichen sowie emotional aufgeladenen Beziehung. Harry Styles verpackt intime Details oft in subtilen Bildern und Metaphern in seinen Liedern. Cinema ist da keine Ausnahme. Im Mittelpunkt steht eine leidenschaftliche Romanze, in der das lyrische Ich seine Partnerin sowohl begehrt als auch bewundert. Anders als in seinem Song Watermelon Sugar, in dem es relativ eindeutig um Oralsex geht, bleibt Cinema verspielter, aber dennoch klar in seiner Aussage. Die genaue Identität der Frau, über die er singt, bleibt ebenso offen wie die Frage, ob die beiden in einer festen Beziehung sind. Fans spekulieren, dass Olivia Wilde gemeint ist. Mit ihr war Styles während der Entstehung des Albums liiert. Sie führte Regie in dem Film Don't Worry Darling, in dem er die Hauptrolle gespielt hat. Der Songtitel Cinema würde diese Verbindung durchaus nahelegen. Ob es sich bei der Frau tatsächlich um Wilde handelt, ist letztlich zweitrangig. Viel wichtiger ist, wie Harry Styles im Song die Faszination für diese Frau zum Ausdruck bringt. Im Refrain singt er I just think you're cool, I dig your cinema. Der Begriff Cinema wird hier als Metapher für den Intimbereich seiner Partnerin verwendet. Eine fantasievolle Umschreibung, die stark erotisch aufgeladen ist. Das Kino ist ein Ort der Reize oder auch Reizüberflutungen. Und diese können natürlich auch Lust und körperliche Erfahrungen beinhalten. Gleichzeitig verleiht Styles der Sexualität eine ästhetische Ebene. Als würde er ihre Intimität wie ein Kunstwerk oder einen Film bewundern und darin völlig versinken. Es ist ein Bild, das sowohl Lust als auch Bewunderung ausdrückt. Ihr Körper wird zu einem Kino. Sie spielt die Hauptrolle und er ist der begeisterte Zuschauer. In anderen Zeilen deutet Styles die Intimität zwischen den beiden indirekt an. If you're getting yourself wet for me, I guess you're all mine. Er ist fasziniert davon, dass seine Partnerin Lust empfindet und dabei Eigeninitiative zeigt. Diese Zeilen könnten als besitzergreifend gelesen werden oder als Ausdruck tiefer Verbundenheit. Ich glaube, es geht nicht um Dominanz, sondern mehr um gegenseitiges Begehren. Der Song spricht jedoch nicht nur von gutem Sex. Die ZuhörerInnen tauchen auch in die emotionale Gefühlswelt ein. Das lyrische Ich zeigt eine überraschend verletzliche Seite, denn Styles singt von einem Unsicherheitsgefühl, indem er fragt, Do you think I'm cool too, or am I too into you? Trotz aller Anziehung fragt sich das lyrische Ich, ob seine Gefühle erwidert werden. Dies macht den Song vielschichtig. Es wird deutlich, dass er sich nicht sicher ist, wie stark die Gefühle seiner Partnerin ihm gegenüber sind und zeigt den Wunsch nach emotionaler Offenheit und Gegenseitigkeit. In der Bridge und im Outro wechselt Unsicherheit zur völligen Hingabe. Tell me what you want and you got it, love. I want all of you, give me all you got. Er zeigt seine fast schon bedingungslose Hingabe. Er ist bereit, alles zu geben, emotional, aber auch körperlich. Im Outro beschreibt er dann den sexuellen Höhepunkt, den beide erleben. I bring the pop to the cinema, you pop when we get intimate. Baby, your cinema. Einerseits gibt es hier die Anspielung zum weiblichen Orgasmus, you pop. Andererseits auf das klassische Popcorn im Kino, das hier eindeutig sexualisiert ist. Styles macht deutlich, dass Intimität und Sex für ihn keine One-Person-Show sei, sondern ein gemeinsames Erlebnis, bei dem beide auf ihre Kosten kommen.
Harry Styles zeigt mit Cinema, dass Sex nicht nur körperlich, sondern auch emotional tief gehen kann. Ein Song über gegenseitige Begierde, Erotik mit einem Hauch von verletzlicher Romantik. Holt das Tigerfell raus und facht das Kaminfeuer an, würde ich sagen, wenn es draußen nicht so unendlich warm wäre. You got the cinema.
I'm not getting over it. Darling, is it cool if I'm starving when it comes to this? I guess we're in time. If you're getting yourself wet for me, I guess you're all mine. You're sleeping in this bed with me. I just think you're cool. I dig your cinema. Do you think I'm cool too? Or am I too into you? Tell me what you want and you got it all. I wanna love you, give me all you got. That's cinema. That's cinema. So right to me. Something in the way you move. I like it when you dance with me. You all the time. In doses at night. No roof on the drive. Dust off the high. And go to sleep. I just think you're cool. I dig your
Schön, dass ihr noch dabei seid beim einstündigen Fiktiv-CSD zum Hören 2025. Wir feiern heute nochmal mehr als sonst die Vielfältigkeit queerer Menschen und plädieren für die Rechte aller queeren Personen. Jeder kann beim Pride Month mitmachen, heterosexuelle Allies, trans- und intersexuelle Menschen, die sich offen als nicht heterosexuell labeln und eben auch die sich noch nicht geoutet haben. Das Coming Out ist ein wichtiger Schritt, sich offen queer ausleben zu können, aber wo kommt der Begriff eigentlich her? Fiktivreporterin Pia Ostermann klärt auf.
Das X und Y.
Egal ob Simon von Love Simon oder Nick aus Heartstopper, beide haben eins gemeinsam. Sie haben ein Coming-out. Im Falle von Simon wird dieser durch eine Erpressung gezwungen, sich zu outen, während Nick sich seinen Freunden und seiner Mutter freiwillig outet, da dieser Gefühle für einen Mitschüler entwickelt. Diese Beispiele zeigen, dass das sogenannte Coming Out of the Closet für jeden sehr persönlich ist und es einige queere Menschen gibt, die ihre Identität noch nicht frei ausleben können oder wollen, hatten also noch kein Coming Out. Bei einem Coming Out wird zwischen dem inneren und dem äußeren Coming Out unterschieden. Bei einem inneren Coming Out wird von einem Prozess gesprochen, der im Inneren einer Person stattfindet und ihr Geschlecht oder sexuelle bzw. romantische Orientierung in Frage stellt. Das kann bei jedem andere Auslöser haben. Zweifel an der eigenen Identität und das Spielen mit Label sind dabei keine Ausnahme. Fühlt ihr euch nur einem Geschlecht hingezogen und würdet euch also als lesbisch oder schwul labeln? Oder aber ist es mehr als ein Geschlecht und die Label bisexuell oder pansexuell fühlen sich besser an? Experimentieren, was sich gut anfühlt, ist dabei normal. Selbstakzeptanz entscheiden und kann dauern. Jede Zeitspanne ist für die Akzeptanz okay. Wer das innere Coming-out überwunden hat, kann oder will sich dem äußeren Coming-out stellen. Das bedeutet, dass wer sich outet, sich den Menschen im eigenen Leben mit der sexuellen oder geschlechtlichen Identität anvertraut. Was oft vergessen wird, ist, dass ein Coming-out nicht nur ein Meilenstein im Leben ist, sondern ein lebenslanger Prozess, der sich immer wiederholt. Mit jedem neuen Menschen, der ins Leben tritt, offenbart man sich neu. Ob das jetzt neue FreundInnen, KollegInnen oder medizinisches Personal ist, egal, es bleibt ein Coming-out. Es kann auch mehrere Coming-outs geben, wenn es mehrere innere gibt. Wurde sich vielleicht vorher als bisexuell geoutet und labelt sich dann als homosexuell? Oder aber stellt sich mit der Sexualität eventuell auch noch das eigene Geschlecht in Frage oder umgekehrt? Ganz wichtig ist, dass es kein klassisches Coming-out gibt und jede Person ihre individuelle Geschichte selber schreibt. Vor allem steht an erster Stelle, dass sich niemand gezwungen fühlen sollte, sich zu outen und niemand kann einem die eigene Queerness abschreiben. Auch nicht man selbst.
Zum Thema Coming Out gibt es etliche Ratgeber und Hilfestellen, die für jeden frei zugänglich sind. Ein Beispiel, das Lambda-Jugendnetzwerk für junge LGBTQIA+-Menschen, das Beratung und Unterstützung anbietet. Und was rund um die Uhr geht, Foren und soziale Netzwerke besuchen, die euch Plattformen bieten, die sich mit anderen austauschen, wie etwa das Queer-Lexikon. Da gucke ich auch öfter nochmal rein, wenn ich zu einem Begriff was ganz genau wissen will. To take my love away. When I come back around, well, I know what to say. Said you won't forget my name. Not today, not tomorrow. Kinda strange, feeling sorrow. I got change, you could borrow. When I come back around, well, I know what to say. Not today.
when you found me. I was waiting in the garden, contemplating, beg your pardon. But there's a part of me that recognizes you. Do you feel it too? When you told me it was serious, were you serious? Before you can't cope with anymore, it told me it was war. Said you'd show me what's in store. I hope it's not for sure. Can you open up the door?
Billie Eilish, Chihiro hier bei Fiktiv auf CT das Radio mit Miriam Dehaan. Wir sind am Ende der CSD-Sendung angekommen. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und die Pride Parade zum Hören mit uns ein Stückchen mitgegangen seid. Unsere nächste Sendung gibt es in 2 Wochen am 9. Juli ab 20 Uhr und da sprechen wir über die Frage unter anderem, wie können wir das Parkhaus der Ruhr-Uni sicherer machen? Ich spreche mit Anna Brogio, Betroffene von einem Vorfall und Petitionsstarterin. Außerdem haben wir eine Rezension zu Bright Young Woman für euch dabei und Musik gibt es natürlich auch unter anderem von Fletcher. Ich verabschiede mich, egal wie ihr euren Abend verbringt. Macht's euch schön.
What you think? I don't remember asking. What you mean? Baby, take a seat. Now watch me. Watch me walk on by. Honestly, next one won't be free. Go ahead. Go ahead and try.